Vers 39. Da steht, Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und glückselig, die geglaubt hat, und es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Wir kennen diese Geschichte, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Alles, was da passiert ist. Und Maria spielt hier eine große Rolle in dieser ganzen Vorbereitungszeit von der Ankunft Jesu. Und dieser Satz, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Nun, die katholische Kirche baut ihre Marienverehrung sozusagen darauf auf und die Evangelikalen würden diesen Satz am liebsten aus der Bibel rausstreichen. Deswegen beachtet man ihn auch eigentlich gar nicht. Aber wir haben letzte Woche bereits schon gehört, warum dieser Satz dasteht. Weil dieses junge Mädchen uns eine Steilvorlage gibt, wie unser Verhältnis zu Gott aussehen sollte. Ich weiß nicht, wer von euch die Nativity-Story schon gesehen hat. Wer kennt den Film? Ah, ganz wenige. Ey, den müsst ihr echt euch zulegen. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Oder sagen wir mal, das wäre eigentlich ein Nikolausgeschenk gewesen, weil Weihnachten ist schon wieder fast zu spät. Ich möchte euch diesen Text, den wir eben gesehen haben, ich hoffe, es klappt, mal in Form von der Nativity-Story zeigen. Ja, das sind so eine Minute oder so. Wir versuchen das mal. Film ab, Ton auf, Licht aus, alles klar.
Ein Messias, um mein Volk zu erlösen. Bitte, Herr, lass Elisabeth schwanger sein, wie der Engel gesagt hat. Elisabeth! Elisabeth! Elisabeth!
Oh, Kind. Oh, Kind. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.
Aber woher weißt du das denn?
Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
Gut, soweit mal der Ausschnitt. Wir werden gleich auch noch was anderes anschauen dazu. Also, Maria, ein ganz junges Mädchen aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Heute wäre das vielleicht, keine Ahnung, eine sozial schwache Familie im Halsschlag oder syrische Flüchtlinge oder so irgendwas. Ja? Also irgendwo Leute, von denen man es eigentlich gar nicht meint. Ich glaube nicht jemand hier voll aus der Mitte, der voll immer dabei ist, der vielleicht im Worship-Team steht, sondern jemand, mit dem man eigentlich gar nicht rechnet. Sie macht sich auf, es heißt im Vers 39, und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Das war eine ganz schöne Entfernung gewesen, die sie da zurücklegte. Und zwar ist sie nicht im Flugzeug geflogen oder im Taxi gefahren, sondern sie ging zu Fuß. Und sie hat sich da echt beeilt. Das war ein langer, langer Fußmarsch gewesen. Und sie ging wohin? Auch anders zu Elisabeth. Elisabeth hatte nämlich auch ein Wunder erlebt. Elisabeth war auch schwanger, nur bei ihr war es ein bisschen umgekehrt. Sie war nämlich verheiratet, im Gegensatz zu der Maria. Und sie war eigentlich zu alt, um ein Kind zu bekommen, im Gegensatz zu Maria. Und Zacharias war eigentlich auch schon zu alt. Ja? Also da mussten einige technische Dinge passieren, damit dieses Kind zur Welt kommt. Aber Gott hat auch da ein Wunder gewirkt und sie kommt zu der Elisabeth und es heißt in Vers 40, sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist gefüllt. Der Lukas war ja Arzt, der das geschrieben hat. Nun, er hätte 1000 andere Worte finden können, um das zu beschreiben. Ich weiß nicht, wer von euch alles schwanger ist oder schwanger schon war. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich kenne es selbst nicht, ja, wenn das Kind innen sich bewegt oder so. Ich glaube, auch unsere waren relativ ruhig gewesen. Aber dieses Kind, da benutzt Lukas dieses einmalige Wort Skirtau. Und Skirtau heißt tatsächlich hüpfen. Ja, da muss schon was passiert sein da im Bauch. Also lass uns hier mal festhalten. Ein Baby im Bauch, also das ist jetzt der Johannes, hatte bereits eine Berufung, das sehen wir nämlich in den Versen vorher, über Johannes, er bekam diesen Namen und er wurde bereits auch schon erfüllt mit Heiligem Geist und macht jetzt noch Luftsprünge. Ich weiß nicht, ob er einen Purzelbaum gemacht hat, das passiert ja auch manchmal, dass Kinder sich dann drehen. Das ist nicht so schön, aber er ist wahrscheinlich nur gehüpft. Und da möchte ich einfach mal einfügen, das ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig. Gott hat mit diesen Babys, sowohl hier Jesus, der hier geboren wird, als auch Johannes, der hier geboren wird, hat er schon eine Berufung und er spricht schon etwas in sie hinein. Bei Maria war die Schwangerschaft noch sehr früh, bei Elisabeth war das jetzt schon länger. Aber nur um das mal festzuhalten, für Gott ist Leben entsteht schon ganz am Anfang, ja, bei der Zeugung. Leben, das ist nicht nur ein Ding, sondern das ist tatsächlich Leben. Das ist ein ganz starkes Argument gegen Abtreibung oder im Modernen gesagt Schwangerschaftsabbruch. Und ich sage das auch deshalb, Maria hätte genau diese Voraussetzung gehabt, um ihr Kind wegmachen zu lassen. Mit 16, wir haben gesagt 16 oder 17. Keinen Vater, ja, und der Ruf der Gesellschaft, sozial schwaches Umfeld, aber sie zieht es durch. Einfach mal so, mal ganz natürlich gesprochen. Mich hat das jetzt diese Woche auch bewegt, deswegen bringe ich das vielleicht auch nochmal. Ich lese ja zurzeit ein interessantes Buch, habe ich euch letzte Woche gesagt, das Vermächtnis, die Kohl-Protokolle. Und da stoße ich letzte Woche auf einen Satz. Und zwar 1974 gab es die Neufassung des Paragraphen 218. Ja, da wurde verhandelt und er wurde geschrieben. Und da gab es ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Willy Brandt und Helmut Kohl. Und ich sage euch mal, was der Willy Brandt, was da passiert ist. Ich zitiere jetzt mal aus diesem Buch. Willy Brandt, Sohn einer unehelich geschwängerten Mutter, also ich zitiere nur, die vermutlich wusste, was Gewissensnöte bedeuten, hat ihm, dem Kohl, Folgendes gesagt. Herr Kollege Kohl, haben Sie einmal darüber nachgedacht, was aus mir geworden wäre, wenn meine Mutter so wie die Mehrheit meiner Fraktion gedacht hätte. Wow. Versteht ihr das? Ich meine, Gott sieht hier ein Kind und im Grunde genommen sah er da schon den werdenden Bundeskanzler. Gott sieht hier ein Kind und sieht den Erlöser. Gott sieht hier ein Kind, Johannes, und sieht einen Propheten. So sieht Gott die Menschen. Und in Deutschland, glaube ich, 100.000, oder? Jährlich. Stimmt das, die Zahl? Abtreibung? Ja. 100.000, da müssen wir eine Predigt drüber halten, werden ausradiert. Ja, wenn unsere Kinder uns mal später fragen werden, wenn wir das noch erleben, warum habt ihr das zugelassen? Ich habe keinen Abtreibungsvortrag, aber das Ding muss einfach hier rein, um das halt eben hier mal zu sagen. Hier ist Gott at work, kann man sagen. Ja? Alle Beteiligten, die hier sind, sowohl die Mütter als auch diese werdenden Leben im Mutterleib werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, bekommen eine Berufung. Und hört mal, was die Elisabeth hier noch weiter sagt, in Vers 42. Und sie rief mit lauter Stimme, also sie war voll begeistert, mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und Vers 45, und glückselig oder gesegnet bist du, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Dreimal sagt sie, gesegnet bist du unter den Frauen, Gesegnet ist deine Frucht und gesegnet bist du, weil du geglaubt hast. Also, wir halten fest, wieder drei Argumente, warum Maria sagt, und darum werden mich glücklich sprechen alle Nationen, oder wie heißt es da, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter auf Erden. Und diese drei Punkte möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Und zwar dieser erste Punkt, gesegnet bist du unter den Frauen. Und wir haben uns den Unterpunkt letzte Woche ziemlich ausführlich angeschaut. Aber ich will euch nochmal abholen, damit wir alle auf der Linie sind. Wer war letzte Woche nicht da? Oh, wow, das scheint hier irgendwie zu wechseln hier. Wir haben jede Woche Gottesdienst. Ja, vielleicht so alle zwei Wochen. Gut, also so mal am Rande. Trotzdem, dann lohnt sich das ja. Das war der Eindruck vom Herrn, dass ich das hier nochmal ein bisschen wiederholen soll. Also, gesegnet bist du unter den Frauen. Warum? Nun, sie war Jüdin und wurde von den Römern diskriminiert. Sie war Nazarenerin und wurde von den Juden diskriminiert. Ja, das war nämlich der obernördliche Abschnitt. Und sie war eine Frau, eine junge Frau und wurde von den Männern diskriminiert. Jeder orthodoxe Jude betete jeden Tag, Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Frau zur Welt gekommen bin. Ja? Das war die Situation damals. War nie Gottes Absicht gewesen. Sie haben die Bibel, das Alte Testament, völlig falsch interpretiert. Und das tun wir leider heute auch so. Gott ist kein diskriminierender Gott und offensichtlich muss er hier ein bisschen Nachhilfe leisten, dass er gerade zu Maria kommt. Also, und hier möchte ich hier nochmal die Filmszene einfügen. Hier nochmal Film ab, wo Maria zu Elisabeth kommt oder bei Elisabeth ist. Lass es nochmal ablaufen.
Hast du Angst, Kind?
Ja. Ein Mann wurde für mich ausgesucht. Das Gesetz sagt, ich muss noch ein Jahr lang in Reinheit leben. Wie soll er das glauben?
Dann bleib bei uns. Gottes Beistand wird uns sicher sein.
Elisabeth, warum hat Gott mich auserwählt? Wer bin ich denn schon?
Oh, Kind.
Ihr merkt, die Gesetze waren damals ein bisschen anders. Die Männer wurden ausgewählt für die Frauen, beziehungsweise die Frauen für die Männer. Nun, aber in dieser ganzen Situation, das haben wir letzte Woche gesehen, sagt sie, Vers 38, haben wir das angeschaut, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Wer bin ich denn schon? Tatsächlich ist sie wenig. Und wir haben, also in der Gesellschaft damals, war sie im Grunde genommen an nichts gewesen. Und wir haben das damals oder letzte Woche gezeigt an einem Gemälde. Erinnert ihr euch? Die da waren. Und was das ist, ja, stell dir vor, du bist ein Gemälde und du hängst in einer Galerie. Was bringst du fertig für ein Gemälde? Und wir haben uns eins angeschaut, ich habe euch ein bisschen anspruchsvolleres heute mal mitgebracht. Wer kennt das? Also schön leise sein jetzt. Ein Dackel, na, das ist ein Lump. Ein Lumpi. Ist ein Lumpi ein Dackel? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, stell dir vor, das ist das alles, was du fertig bringst. Das ist dein Leben. Du hängst deiner Kunstgalerie neben allen möglichen Gemälden und das ist alles. Ich kann doch nicht mal malen, ich kann das nicht, ich kann nicht singen, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, ich kann dies nicht. Und vielleicht wird die Gesellschaft, ist noch so und drückt dir das auf. Und hier in diese Situation kommt Jesus, der Erlöser. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und wisst ihr, was er macht? Er schreibt seine Signatur auf dein Leben. Er erlöst dich. Er macht aus diesem Gekritzel etwas. In dem Moment, wo ein Mensch sagt, ich muss ja nicht selbst, ich muss nicht meinen Minderwert irgendwie hochbringen, damit ich was darstelle, was wir ja sehr häufig auch tun, durch Beruf, durch Familie, durch alles das, was wir haben, mein Haus, mein Auto und so weiter. Nein, du lässt dich einfach erlösen und Jesus schreibt seine Signatur. Und ich mache das, das ist praktisch genau die Wiederholung. Ich schreibe hier eine Unterschrift drunter und das hat tatsächlich auch Picasso fertiggebracht. Das ist sein Lump, sein Tier, 1971 oder so hat er dieses Gemälde gemalt. Der ist mir immer sympathischer, der Picasso. Also, ich konnte ja nie was anfallen mit seinen Gemälden, aber das sagt mir was. Okay, das ist das, was wir uns letzte Woche angeschaut haben. Und das ist der Grund, ein Grund, warum es heißt, gesegnet bist du unter den Frauen, weil sie ihren Wert nicht in sich selbst hat, sondern sie hat das erkannt. Ich bin so, ja, aber ich lasse mich fallen in Gottes Arme. Und das hat sie gemacht. Und in dem Moment schreibt Gott seine Signatur über ihr Leben oder unter ihr Leben und sagt, ich trage dich durch. Das war das eine. Und das zweite, was wir hier sehen im Text, das ist ihre klare und konsequente Haltung. Als Teil von Gottes Plan, überlegt euch das mal, als Teil von Gottes Plan muss sie den größten Hohn und Spott und Verachtung aushalten, den es überhaupt gibt. Das ist Gottes Plan für sie. Das ist Gottes Wille für ihr Leben. Es gibt Theologien, die sagen, Gott will, dass es dir gut geht. Und gut geht heißt, du bist immer gesund, du hast Reichtum, du hast nie Sorgen. Gott tut alle Berge aus deinem Leben raus. Und wenn da ein Berg ist, dann macht er halt einen Tunnel und dann geht es unten durch. Also nicht unten durch, sondern einfach geradeaus. Gottes Plan für Marias Leben ist Hohn und Spott und Verachtung. Wir haben das bereits angeschaut. Unehelich schwanger zu sein, das absolute Desaster überhaupt. Das war nicht so wie heute. Heute ist es vielleicht auch schon, je nachdem, ja, wenn eine 16- oder 17-Jährige schwanger wird. Ja, aber damals, das war die Katastrophe gewesen. Und dann noch Jungfrauenschwangerschaft. Ja, eine Jungfrauenschwangerschaft. Der letzte Rest Würde geht da über die Kante. Nun, man muss sich das jetzt vorstellen. Sie ist bei Elisabeth, ist 3 Monate bei Elisabeth. Ich weiß ja nicht, in wie viel Monat sie schwanger war, als sie zu Elisabeth ging. Sie ist 3 Monate bei Elisabeth und kommt wieder zurück nach Nazareth. Und da sieht man ja schon was, oder? Wie haben die Leute reagiert? In der Nativity Story, im Film, wird das ganz, ganz gut dargestellt. Da wird es sogar so dargestellt, als wusste Josef da noch nichts von. Das weiß ich nicht. Es wird uns ja gesagt, er wollte sie eigentlich verlassen. Ein Engel erschien ihm und so weiter. Aber das schaut euch nochmal an. Das ist die letzte Szene, die ihr uns anschaut. Die geht ein bisschen länger. Aber ich finde das sehr eindrücklich, damit wir uns ein bisschen reinversetzen können in die Situation.
Josef. Josef. Josef.
Ein Engel hat dir das verkündet, dass du Gottes Sohn gebären wirst.
Elisabeth ist auch schwanger geworden. Und das, obwohl sie schon so alt ist.
Elisabeth hat auch einen Ehemann.
Maria, dafür sind Frauen schon getötet worden. Sie könnten dich dafür auf der Straße steinigen.
Begreifst du das?
Du hättest bei Elisabeth bleiben sollen.
Vater. Vater. Ich habe kein Gelöbnis gebrochen.
Oh doch, du hast jedes Gelöbnis gebrochen, Maria. War es einer von Herodes' Soldaten? Ja.
Ich habe euch die Wahrheit gesagt. Ob ihr mir glaubt, ist eure Entscheidung, nicht meine.
finde, das muss man erstmal sacken lassen, eine sehr, finde ich, eine sehr intensive Szene in dem Film. Aber es bringt uns das ein bisschen näher. Siehe, du wirst schwanger werden und ein Kind zur Welt bringen. Und wir lesen diese Geschichte und das geht alles so runter wie Buddha. Ja? Aber das ist tragisch. Wie ist Maria damit umgegangen? Mit diesen ganzen Aussagen? Oder mit einer anderen Frage. Was machst du, wenn dir Unrecht geschieht? Was machst du, wenn dir Unrecht geschieht? Wir verteidigen uns doch, oder? Und ihr geschieht Unrecht. Ihr geschieht Unrecht. Und wisst ihr, was noch krasser ist? Wer ist denn schuld daran, dass ihr Unrecht geschieht? Wer ist schuld? Gott. Gott ist schuld. Das hat Gott alles Gott inszeniert. Dass sie Hohn und Schmach tragen muss, das ist Gottes Ding. Kennt ihr das? Gott, du bist schuld. Und wie handeln wir in so einer Situation? Ich habe letzte Woche dieses Zitat gelesen von Otto Stockmeier, der sagt, das letzte Wort aus dem Munde Elisabeths war, der Herr hat meine Schmach weggenommen. Sie hat immer um ein Kind gebetet und der Herr hat ihre Schmach weggenommen. Und Maria war von Anfang an bereit, die Schmach auf sich zu nehmen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, Vers 38, mir geschehe nach deinem Wort. Und ich frage mich, wie oft machen wir das genau umgekehrt? Wie oft machen wir das genau umgekehrt? Was ist denn unser Gebet? Herr, nimm das weg von mir. Natürlich sind auch unsere Gebete so ausgerichtet, das dürfen sie auch. Aber wo ich darauf hinaus will, wie häufig verlassen wir einen konsequenten Weg? Sie sagt hier an dieser Stelle, ich habe kein Gelübde gebrochen. Und ich werde das weitermachen. Und es ist wahr. Und sie geht den Weg völlig konsequent. Mich reißt das richtig so aus den Latschen. Auch gerade, wenn ich das in dem Film noch mal sehe. Und hier ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir meinen, uns geschieht Unrecht? Wie gehst du damit um, wenn du Schmach trägst, wenn du etwas tragen musst, was dir eigentlich nicht passt, wo es anderen vielleicht allen anders geht? Lass mich hier mal ein bisschen direkter sein. Hier ist ja eine Frau angesprochen, ihre Situation, aber ich musste mir so überlegen. Jetzt sprechen wir jetzt zu den Frauen. Ja? Vielleicht du als Single-Frau. Ich will einen Partner. Ich will endlich die Schmach von mir haben. Alle anderen haben Partner. Alle anderen haben Familien und ich nicht. Ich sage das deshalb, weil wir in der Gemeinde sind mit ca. 50% Singles. Ich finde das übrigens klasse. Ja? Also ich finde es klasse, dass wir Familien haben, ich finde es auch klasse, dass wir Singles haben. Aber wo ich darauf hinaus will, inwieweit verlässt du deine klare und konsequente Haltung im Blick auf Partnersuche? Du hast eine klare Haltung, was deinen Partner betrifft, aber weil die Schmach du dich nicht mehr tragen kannst, weil du vielleicht auch sauer bist auf Gott, lässt du schmeißt du vielleicht die Maßstäbe über Bord, das Gelübde, wir haben eben vom Gelübde gehört, was du eigentlich abgelegt hast und lässt dich vielleicht ein auf ein Abenteuer. Oder schraubst deinen Maßstab runter. Ihr habt es auch schon gehabt, mich hat mal eine Frau auch hier in der Gemeinde gefragt, du, sag mal, tick ich eigentlich noch richtig? Habe ich irgendwie zu hohe Ansprüche, dass ich keinen Partner habe? Nein, hatte sie nicht. Sie hat nicht so hohe Ansprüche. Das waren Basic-Ansprüche gewesen, die sie haben. Sie wollte da nicht den, keine Ahnung, den Adonis haben oder so irgendwas. Ja? Aber es waren einfach auch Werte, an denen sie festgehalten haben. Und die Frage ist, was tust du? Du lebst in der Schmach. Was tust du, um das zu überwinden? Maria hält an Gott fest und zieht das durch und sagt, ich bleib dran. Oder lässt du dich ein auf ein Abenteuer mit jemandem, der eigentlich nicht für dich geeignet ist? Und Gott hat einen ganz, ganz anderen Plan. Oder als verheiratete Frau. Ja? Ich will Kinder. Du siehst alle um dich rum, die haben Kinder, die sind glücklich als Familie. Und du wirst bitter. kannst nicht mehr in klarer Linie leben. Obwohl Gott einen perfekten Plan hat für dein Leben, kannst du daran festhalten? Kannst du sagen wie Maria, Gott, mir geschehe nach deinem Willen. Ich bin deine Magd. Schau, denk daran, was wir eben von Maria gesehen haben. Mir geschehe nach deinem Willen. Gott hat einen perfekten Plan. Und er mag anders sein, wie dein Plan ist. Er mag auch noch zustande kommen, keine Ahnung. Oder vielleicht auch als Frau in deinem sozialen Umfeld, ja, wo du den Eindruck hast, ich muss immer unten durch. Schau Maria an. Die Eltern waren gegen sie, die Gesellschaft war gegen sie, die Vernunft war gegen sie, sogar ihr Geliebter Josef will sie verlassen, weil sie eine klare Linie fährt. Auch das habe ich ja schon erlebt, dass hier Freundschaften auseinandergegangen sind. Und ich sage mal so, eine Freundschaft, eine Verlobungszeit ist ja eine Zeit der Prüfung. Und wo jemand gesagt hat, sorry, es funktioniert nicht. Wir haben hier völlig unterschiedliche Maßstäbe, Wertmaßstäbe. Und ich halte einfach an diesem Weg fest. Oder es kann auch beruflicher Natur sein oder sonst was. Wichtig, das gilt besonders jetzt auch den Frauen, weil es hier für Frauen angesprochen ist, Gott hat dich als Frau berufen. Und Gott sei Dank leben wir in einer anderen Zeit, ja, wo wir, da wie die orthodoxen Juden, solche blödsinnigen Gebete sprechen müssen. Und eigentlich leben wir auch in keiner Zeit, wo man eine gesetzliche Quotenregelung braucht. Wir leben auch in einer Zeit, in der man eigentlich keine Alice Schwarzer braucht, die irgendeinen Müll verzapft, ja. Sondern Gott hat dich als Frau geschaffen und hat eine Berufung in dich hineingelegt und Gott wird diese Berufung umsetzen. Durch alle Widrigkeiten der Gesellschaft der damaligen Zeit hindurch kommt Gott mit Maria und fährt seinen Kurs. Und nichts und niemand kann Gott davon abhalten oder nichts und niemand erlaubt auch Gott, dass irgendwas Maria antastet. Auch keiner konnte einen einzigen Stein werfen auf Maria. Obwohl wir das auch eben in der Geschichte gehört haben, Menschen wurden tatsächlich gesteinigt wegen so einer Sache. Gott hat eine Berufung in dich hineingelegt und die darfst du leben. Und die leb und lass dich nicht davon abbringen. Hier in unserer, ihre klare und konsequente Haltung, ihre klare und konsequente Haltung, bleib dabei, halt an Jesus fest. Auch wenn du vielleicht um dich herum andere Frauen siehst, oder das gilt natürlich auch für Männer letztendlich, ja, du siehst andere Personen um dich herum, die machen es halt anders. Aber halt einfach an dem Kurs fest und Gott wird dich belohnen, Gott wird dich segnen. Mir fiel dazu eine Stelle ein, ihr kennt die Geschichte von Ruth, das Buch Ruth. Im Ruth Kapitel 3 kommt Boas. Das ist eine schöne Liebesgeschichte, ja. Aber eigentlich steht diese Liebesgeschichte gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern diese Geschichte ist sinnbildlich zu verstehen. Da ist eine Ruth, total vernachlässigt, am Ende, keiner will sie, hängt wirklich am Rande und so weiter. Und sie kommt auf dieses Feld von Boas, um wenigstens noch ein bisschen Körner aufzusammeln, die noch liegen geblieben sind, damit sie überleben kann, sie und ihre Schwiegermutter, also sie hatte ja schon mal einen Mann gehabt, der war gestorben, und kommt auf dieses Feld von Boas. Boas war ein weiter Verwandter gewesen. Und dann kommt es zu einer Begegnung, und es heißt im Ruth Kapitel 3, Vers 9, und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist der Löser. Also er konnte sie lösen, das heißt, er konnte das bewerkstelligen, dass sie geschützt ist und nicht dieser Gesellschaft ausgeliefert ist. Ja, das war eine lange Geschichte. Und dieses Wort, du bist Löser, kann man auch als Erlöser bezeichnen. Deswegen die übertragene Geschichte. Das sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste. Indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es den Geringen oder den Reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Stark, das kann vielleicht prophetisch sein für die ein oder andere. Du bist nicht wie andere, sondern du suchst Zuflucht hier. Sie sucht Zuflucht, Boas, der Erlöser beim Erlöser. Maria sucht Zuflucht bei ihrem Erlöser, bei Gott. Und sie bringt ihn ja sogar noch zur Welt. Eine prophetische Botschaft, vielleicht für die, speziell für die ein oder andere, die hier sitzt. Gott hat einen wunderbaren Plan und Gott ist mit dir. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Gesegnet bist du unter den Frauen. Hey, das ist das Größte, was man überhaupt hören kann. Also, Punkt 1, lege deinen Minderwert in seine Hand und er gibt dir den Wert. Und dann bleib konsequent und behalte eine klare Haltung. Ich habe euch mal einen Vers mitgebracht und der gilt jetzt wiederum, da mache ich jetzt die Überleitung, der gilt natürlich für Männer und für Frauen. Hier haben wir es mit dem jungen Timotheus zu tun. Der junge Timotheus bekommt von dem alten Paulus, seinem Mentor, letzte Worte mit auf den Weg. Das waren wirklich die letzten Worte von Paulus, kurz bevor er gestorben ist. Da heißt es im Vers 4, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Als ich dir die Hände auflegte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es heißt, der Geist Gottes überschattete Maria und niemand konnte ihr was antun, bis zur Geburt. Und sie konnte einfach darin ruhen. Und hier wiederum für uns alle. Paulus schreibt Timotheus, erinnere dich, denk mal zurück, denk an die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Denk daran, für das du dich entschieden hast. Denk an das Gelübde, was du abgelegt hast, vielleicht vor vielen Jahren. Und übrigens ist es nie zu spät. Vielleicht bist du in einer Situation und sagst, ich kann da gar nicht mehr zurück. Doch, es gibt immer ein Zurück. Und das ist nämlich diese Erlösung. Sobald du dich an den Erlöser wendest und sagst, von nun an, ab heute, konsequent, möchte ich dir nachfolgen. Er schreibt dann weiter an den Timotheus, lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glaube, Lieben und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Gott hat einen Plan für dich. Und wenn du gerade am Struggeln, am Kämpfen bist, wenn du gerade dran bist, deine Werte über Bord zu werfen, weil du sagst, ich habe die Schnauze voll, Gott ist schuld daran und jetzt mache ich mein eigenes Ding, dann ruder zurück. Dann ruder zurück, um alles in der Welt. Ich weiß, es ist ein ganz aktuelles Thema, könnt zig Beispiele aufzählen, aber ich möchte nicht jetzt irgendwie zu direkt werden, sage ich mal, direkt werden, aber Gott ist direkt. Gott spricht in dein Leben rein. Gott hat hier verschiedene Punkte. Schau auf Maria. Schau auf Maria. Sie schaut auf Jesus. Und dann erlebst du, wie Gott dich durchträgt. Das ist der eine Punkt. Die anderen sind eigentlich relativ schnell zu lösen. Das zweite ist, gesegnet ist deine Frucht. Das gilt natürlich zweifach. Gesegnet ist deine Frucht, die Leibesfrucht. Sie bringt hier den Messias auf die Welt. Ja? Sie bringt Jesus zur Welt. Er ist der Erlöser. Warum musste eigentlich Gott Mensch werden? Warum kommt er nicht mit Pauken und Trompeten auf die Erde? Ganz einfach, weil das die einzige Möglichkeit ist, uns zu erlösen, dich rauszuholen aus deinem, wir haben eben gesagt, dem Minderwert, dich rauszuholen aus der Sünde. Deswegen wurde Gott Mensch, er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, Philipper 2, und kam auf unsere Ebene, um uns zu erlösen. Er ist wie der Boas zu der Ruth und es ging nur auf dieser Ebene und er ist jetzt hier. Und er ist jetzt hier, er sagt, ich kenne dich, ich verstehe dich, ich weiß, was du durchmachst, aber ich möchte dich abholen, hier, und ich mache die Schwelle ganz tief. Du musst noch nicht mal Treppen steigen, die Türe ist offen, du musst nur hineingehen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann sagt er weiter, der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um zu richten. Er ist nicht gekommen, um zu richten. Sondern er ist gekommen, um zu retten, um zu suchen, was verloren ist. Und im übertragenen Sinne heißt das, Im übertragenen Sinne heißt das Frucht, dein Leben. Haben wir vorhin gesagt, wenn du dieses Leben lebst, konsequent, wenn du deinen Minderwert in Gottes Hand legst und er erhebt dich, er trägt dich durch und in dieser Konsequenz Jesus nachfolgst, vielleicht gerade heute neu die Entscheidung triffst, Jesus mit dir voran, dann wird was passieren. Dann entsteht Frucht. Dann entsteht Frucht. Und das werden andere sehen. Bei Maria sehen wir das gut in ihrer Schmach, die sie trägt. Aber weißt du was? Dieser Weg wird kein leichter sein. Kennt ihr das Lied? Finde ich super toll. Ich habe es sogar mal aufgeschrieben hier. Ich singe euch das mal vor. Nein. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielem wirst du dir einig sein, aber dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf, manche segnen dich. Setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Mit anderen Worten, man könnte auch sagen, setz dein Segel nicht, wenn du einen Eindruck hast, ne, ich will hier raus. Der Wind bringt mich, wow, da ist eine Böe, ich setze jetzt das Segel und dann geht es vorwärts. Setz dein Segel nicht wie das Fähnchen im Wind, sondern sag ja zu Gottes Weg. Dieser Weg ist schwer. Ich habe damals, vor 4 Jahren, dazu gesagt, ein Mensch, der so lebt, mag im Leben nicht alles auskosten können, aber er kommt voll auf seine Kosten, weil er ein Leben führt, das Gott verherrlicht und den Unterschied macht. Und das passiert. Und das passiert mit deinem Leben. Das hat Wert. Das hat Wert. Und weißt du was, du wirst einen tiefen inneren Frieden erleben, einen wirklichen Frieden, nicht so einen Weihnachtsfrieden. Es geht durch Höhen und Tiefen, aber Gott segnet das. Aber es muss auch so sein, dass du diesen Schritt auch tust, dass du sagst, ich tue diesen Schritt im Glauben und ich möchte das wirklich aushalten und weiter aushalten und erwarten, Gott, dass du da zu mir stehst, dass du segnest, dass du hilfst, dass du freisetzt. Und dann das Dritte, und das ist natürlich das Eigentliche, gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, weil das ist eigentlich alles eine Unmöglichkeit und wir müssen aus der Dimension rauskommen, aus diesem Jetzt und Hier und müssen in diese Glaubensdimension wechseln. Maria, das haben wir gesehen, Marias Glauben lag darin, nicht, sie musste jetzt nicht krampfhaft glauben, wie soll das passieren, dass ich schwanger werde und wie wird das jetzt alles, sondern sie musste einfach glauben, dass Gottes Wort war. Sie hält sich daran fest und sagt, ich bin deine Magd, mir geschehe nach deinem Willen und jetzt gehe ich einfach mal los. Der nächste Schritt war, sie geht zu Elisabeth, ist 3 Monate bei ihr, wird von ihr gesegnet, wird von ihr getröstet und gestärkt und das andere ist, sie kommt zurück nach Nazareth und wir haben das gesehen, in die Höhle des Löwen. Und es mag teilweise sehr, sehr schwer sein, aber Gott trägt dich durch. Dieser Weg ist schwer. Aber Gott hat ein Ziel. Und das Ziel Gottes ist, dass er nachher sagen kann, gesegnet bist du unter den Frauen oder gesegnet bist du unter den Männern. Gesegnet ist deine Frucht. Und gesegnet ist, weil du geglaubt hast. Und darum können wir sie glücklich preisen. Und das ist der Punkt. Hier setzt Gott an. Das ist Glaube. Glaube praktisch. Alles andere ist tote Philosophie. Alles andere ist Religion. Wenn du letztendlich, wenn Gottesdienst das einzige geistliche Highlight der Woche ist und du tauchst dann wieder ab, du bezeichnest dich als Christ, ja, du machst vielleicht auch ab und zu stille Zeit. Aber wenn das einzige Highlight ist, Anbetung in der Reinkultur ist Gehorsam. Dass du einfach sagen kannst, wie Maria, mir geschehe nach deinem Wort. Und dann lass Gott wirken, dann lass ihn arbeiten. Und mein Wunsch ist wirklich, wie jedem Einzelnen, du stehst hier ganz alleine vor Gott, du bist Maria und es liegt an dir, wie du jetzt damit umgehst. Mit deiner schwierigen Situation, mit deinen Umständen, mit den falschen Wegen, die du vielleicht eingeschlagen bist. mit den Fragen, die du hast. Dass du dich an Gott wendest und machst es so wie sie. Ja? Ich wiederhole das nochmal. Sie legt ihren Minderwert in seine Hand und er gibt ihr Wert. Sie behält ihre konsequente Haltung und bricht nicht das Gelübde. Beziehungsweise, man kann den Weg auch zurückgehen und dann sagen, so und da, wo war ich stehen geblieben, da geht es jetzt weiter. Sie bringt Frucht für ihr eigenes Leben. Gott segnet dich, Gott stärkt, Gott gibt dir Zuversicht, gibt dir Ruhe. Und sie wird ein Segen für andere. Sie kommt zu Elisabeth und das Kind hüpft in ihrem Leib. Hey, das hat Auswirkungen. Wenn du ein konsequentes Leben führst, das hat Auswirkungen auf andere. Da werden Leute hüpfen um dich herum. Da werden wahrscheinlich nicht gerade Babys im Leib hüpfen, aber es hat Auswirkungen. Und dann, sie glaubt. Lass mich schließen mit dem Vers aus Johannes 7, Vers 37. Da steht, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, oder wie Maria, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das gilt für uns alle. Das gilt für uns alte Hasen, die schon lange im Glauben sind und einfach die Konsequenz schon lange über Bord geworfen haben oder selbst gucken, wie wir mit unserer Situation umgehen. Und das gilt für dich, wenn du hier bist und hast keine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus. Gott will dich aufheben, er will dich nehmen, da wo du bist. Brauchst du nichts vorzumachen, kannst ihm auch nichts vormachen. Deswegen ist er kein Erschaffer von Religionen. Ja? Religion ist immer irgendwas, wo wir Gott was vormachen. Sondern wir kommen zu ihm wie Maria, ich bin nichts. Gott, komm du und mach du das neu. Also, lass uns mal aufstehen, ich möchte mit euch gemeinsam beten. Jesus, und du bist jetzt hier und du sagst, du rufst das hier in diesen Raum rein, wenn jemand dürstet, dann komm zu mir und trinke. Wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wie die Schrift sagt, werden aus deinem Leben Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich möchte dich jetzt bitten, Heiliger Geist, dass du so etwas Ähnliches bewirkst, wie du es bei Elisabeth bewirkt hast, bei Maria, bei dem kleinen Johannes im Bauch. Er hat Purzelbäume geschlagen und ich bitte dich, dass hier was passiert, dass du durch die einzelnen Reihen gehst. Du siehst hier nicht die Masse, ich sehe hier viele Leute vor mir, du siehst den Einzelnen. Du siehst, was uns vielleicht abhält auch, uns dir zur Verfügung zu stellen und das gleiche Programm zu fahren wie Maria. Ich danke dir für diese Maria. Ich danke dir für dieses Beispiel, was wir haben. Und tatsächlich, wir werden sie nicht glücklich, wir preisen sie nicht glücklich, weil sie die Gottesmutter ist. Wir preisen sie nicht glücklich, weil sie vielleicht sündlos war. Nein, sie war nicht sündlos. Sie war ein Mensch, wie jeder andere von uns auch. Wir preisen sie noch nicht mal glücklich deshalb, weil sie dich 9 Monate im Mutterleib gehabt hat, sondern weil es ein Mensch war, der uns ein Vorbild ist, diese junge Maria. Und du siehst, wo wir stehen. Egal, welches Alter wir haben. 16, 26, 36, 46, 55, 66, 76. Das ist völlig wurscht. Du möchtest jetzt in dieser Situation wieder eine Begegnung haben mit uns. Wie du die mit Maria hattest, mit Elisabeth, mit Zacharias. Du bist jetzt hier. Und dein brennender Wunsch ist, dass du über uns aussprechen kannst. Gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet bist du unter den Männern. Gesegnet sei deine Frucht und gesegnet sei dein Glaube, wie du geglaubt hast, vertraut hast. Und Herr, was mich noch mehr begeistert ist, diese Maria, die hat ja überhaupt keine Vorschusslorbeeren gehabt. Sie hat keine Theologie studiert, sie kam aus ganz einfachen Verhältnissen. Und wenn sie das schafft und kann, wie viel mehr können wir das? Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die hier sind und vielleicht ganz konkret auch wissen, dass sie hier irgendwo ein Gelübde gebrochen haben und irgendwo ihr eigenes Ding machen. Eine falsche Beziehung eingegangen sind. Herr, dass sie den Mut haben, zurückzugehen zu dir, zurückzugehen zum Kreuz und einfach sagen, Herr, ich habe dieses Gelübde gebrochen, aber du bist da. Oder wie Ruth, die zum Boas geht und sagt, bedecke mich mit deinem Gewand, erlöse du mich wieder neu. Und dass du das jetzt tust, dass du jetzt durch die Reihen gehst, uns wiederherstellst. Du bist gekommen, um uns zu erlösen. Und wir brauchen, auch als Leute, die schon lange mit dir unterwegs sind, wir möchten Buße tun darüber, wo wir gesagt haben, du bist schuld und haben dann unser eigenes Programm gefahren. Zurück zu dir. Dein Weg ist gut. Für deine Kinder, für die Frauen, für die Männer, die hier sind. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die noch keine persönliche Beziehung haben zu dir, dass sie dich einladen in ihr Leben und erleben, was es heißt, nicht mehr kämpfen zu müssen. Nicht mehr den Minderwert mit irgendwelchen Mauern zu umgeben, mit irgendwelchen Dingen, die sie vorweisen müssen, sondern ich darf so kommen, wie ich bin, zu dir. Und du kommst und du lädst uns ein und du sagst, hey, ich stehe vor deiner Türe, lass mich rein. Und dann bete dieses Gebet, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Du siehst, wie ich bin. Ich bekenne dir meine Sünden. Ich möchte, dass du mich erlösest. Von nun an möchte ich dir nachfolgen. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Aber dass du lebst. Und jetzt lebe in mir. Und danke, Vater, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mich auf deinem Weg leitet, in Jesu Namen. Amen. Lass uns einfach Gottes nochmal Dank sagen und ihm preisen dafür, dass er das angeboten hat, dass er unser Freund sein darf und sein möchte.